Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir knüpfen wieder an das letzte Mal, und zwar mit der Person des Sokrates. Ich habe ja das letzte Mal so ein bisschen ausgeführt, womit sich die griechischen Philosophen alles beschäftigt haben, also mit Rhetorik, Logik, Naturkunde, Staatswesen und Ethik. Im Vergleich mit dem Buddhismus hat eigentlich der Buddha, zumindest der historische Buddha, sich eigentlich nur mit dem Teil Ethik beschäftigt, also einerseits Umgang in einem Gemeinwesen, also in einem Dorf, also mit den Mitmenschen, das wäre also die klassische Ethik innerhalb des Buddhismus. Und der zweite Aspekt ist das, was also bei der griechischen Philosophie auch unter Ethik mitverstanden wird, ist der Umgang mit sich selbst. Also was kann ich tun, um ein gutes Leben zu führen? Und das zeigt so ein bisschen, dass also es unterschiedliche Schwerpunkte gab, aber auch Überschneidungen. Und ich möchte heute ein bisschen weitergehen mit Sokrates. Also wir haben ja im Prinzip zwei Aspekte, zumindest so wie ich das wahrnehme, hat er zwei Lehraspekte gehabt. Der eine Lehraspekt, den ich ja schon dargestellt habe, ist der, der mit dem Orakel von Delphi zusammenhängt, wo also das Orakel gesagt hat, dass Sokrates, dass es niemanden gibt, der weiser als Sokrates ist. Und das war offensichtlich für ihn so eine Motivation, zu erforschen, was damit gemeint ist. Und er ist dann halt in Athen durch die Gegend marschiert, beziehungsweise war auf dem Marktplatz und hat dort die Leute genervt und hat denen auf den Zahn gefühlt, wie weit sie denn wirklich Ahnung von ihrem jeweiligen Business haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass offensichtlich viele Leute glauben, sie wissen etwas, aber in Wirklichkeit wissen sie dann doch nichts. Und das war dann offensichtlich seine Schlussfolgerung, dass er derjenige ist, der weiß, dass er nichts weiß. Und das ist so in die Philosophiegeschichte eingegangen, und ich denke, das war der eine Aspekt. Und die Anknüpfung an den Achtsamkeitsansatz, was ich ja auch spannend finde, und das ist vielleicht ein bisschen anders als jetzt bei dem historischen Buddha, oder da könnte man diskutieren, aber der eine Ansatz, zumindest so wie das Jon Kabat-Zinn formuliert ist, dieser Aspekt der Offenheit. Also er nennt es ja den Anfängergeist. Und das ist ein Begriff, der ursprünglich von Shunryu Suzuki, einem japanischen Zen-Meister, der also in den 60er Jahren nach Kalifornien gegangen ist, dort in San Francisco ein Stadtzentrum, also Zen-Center, gegründet hat und dann auf dem Land ein Kloster, Tassayara, das heute noch aktiv ist. Und der hat eines der bekanntesten Bücher im Zen-Buddhismus geschrieben, das nennt sich Zen-Geist, Anfängergeist. Und da hat er genau unter anderem, also es ist eine Reihe von Vorträgen, und unter anderem hat er dort diesen Begriff der Offenheit kreiert, und das nannte er Anfängergeist. Und sein Bild war ein Fachmann, in Anführungszeichen müsste man jetzt setzen, ist eigentlich begrenzt von seinem Fachwissen. Und jemand, der aber offen bleibt, hat also die Möglichkeit, wieder Dinge neu zu interpretieren und etwas Neues dazu zu lernen. Das heißt also hier ein bisschen die Idee des eingeengten Geistes. Also wenn man glaubt, man hat den Durchblick, dann blockiert man sich eigentlich in der eigenen Weiterentwicklung. Wenn man aber weiß, dass man in den Worten von Sokrates nichts weiß, dann ist man weiterhin offen für das, was sich entwickelt, offen auch neue Perspektiven einzugehen, und das ist eigentlich so eine Idee, die Jon Kabat-Zinn aufgenommen hat und die auch in der Psychologie als ein Faktor von Gesundheit definiert wird, also jetzt der westlichen Psychologie, und zwar geistige Flexibilität meint es. Das heißt, Krankheit oder Krankheitszustände können beschrieben werden durch eingeengten Geisteszustand, also entweder auf ein Thema eingeengt, auf ein Gefühl eingeengt, und Gesundheit kann beschrieben werden als Offenheit und Flexibilität, also sich den entsprechenden äußeren und inneren Umständen adäquat anpassen zu können und reagieren zu können. Also das war der eine Aspekt von Sokrates. Und der zweite Aspekt, das habe ich ja auch schon angeschnitten, war so, also mit seinen Schülern, in Anführungszeichen, also mit den aristokratischen Jünglingen, die ihn da begleitet haben in seinen Erforschungen. Und für die war das so eine Art Ausbildung für zukünftige Staatsaufgaben oder Aufgaben innerhalb der Polis. Also wie zum Beispiel zu lernen, gut zu reden, also Rhetorik und gut zu argumentieren, diese ganzen Dinge. Und es gibt jetzt eine Stelle bei Plato findet sich eine, wo also der Sokrates zusammengefasst hat, worum es ihm eigentlich ging oder warum er sozusagen oder also wie er die Leute genervt hat. Und das möchte ich vorlesen. Also das ist also aus seiner Verteidigungsrede, als er angeklagt war in Athen, also wegen einmal Einführung von neuen Göttern und einmal Verführung der Jugendlichen. Das waren so die zwei Hauptanklagepunkte und da gibt es also eine umfangreiche Verteidigungsrede von ihm, wobei diese Verteidigungsrede ist jetzt von Plato zusammengefasst worden und insofern weiß man nicht wirklich, was da adäquat authentisch ist und was von Plato dazugekommen ist. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es so einen Eindruck, worum es ihm ging. Also er hat zum Beispiel zu Leuten oder zu einer Person gesagt, bester Mann, schämst du dich nicht, für Geld zwar zu sorgen, wie du dessen aufs meiste erlangst und für Ruhm und Ehre, für Einsicht aber und Wahrheit und für deine Seele, dass sie sich aufs Beste befinde, sorgst du dich nicht und hieran willst du nicht denken. Und das ist eigentlich so eine Kurzzusammenfassung einerseits von der Kritik, die er diesen Alltagstreiben in Athen formuliert hat und auf der anderen Seite der Hinweis und das, was Foucault dann zusammengefasst hat als die Sorge um das eigene Selbst. Und dieser Begriff hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist sozusagen die Sorge zu schauen, wie gehe ich mit meinen eigenen Trübungen, Affekten, Störgefühlen um. Und der andere Teil des Selbst ist, wie befinde ich mich im Gesamtkosmos eigentlich. Das sind so diese beiden Aspekte. Und mit diesem Hinweis ist er offensichtlich jeder Menge Leute auf die Nerven gegangen in Athen, weil er sie eigentlich immer wieder darauf hingewiesen hat, also das, womit ihr euch beschäftigt, ist eigentlich Kinderkram und das hilft euch nicht wirklich in der eigenen Entwicklung. Und das Interessante ist, das war vor 2500 Jahren und offensichtlich, wenn wir uns heute hier bei uns umschauen, finden wir die gleiche Dynamik. Das heißt, viele Menschen investieren offensichtlich ihre Hauptenergie darin, viel Geld anzuhäufen, bekannt zu werden. Ja, also jetzt diese ganzen Influencer und Werbung und alles Mögliche, was da jetzt im Moment aufpoppt. Oder TikTok, ja, wo jeder irgendwie glaubt, er muss die Weisheit in 10 Sekunden der Welt hinaus posaunen. Oder ein anderer Punkt, den er jetzt nicht so explizit nennt, aber das ist so das Streben nach Macht. Also Macht und Einfluss. Ja, und das ist, ich sage jetzt mal, diese Perspektive offensichtlich von Sokrates. Und es gibt da ein, also wie gesagt, der Foucault hat diesen Begriff der Sorge für sich selbst aufgenommen und beschreibt ihn aber in einem, also in einer seiner Vorlesungen, am Beispiel eines Dialoges von Sokrates mit einem seiner Schüler, und zwar ist das Alkibiades. Und das war zu dem Zeitpunkt, als dieser Dialog stattgefunden hat, war das ein Jüngling. Wobei jetzt die Frage ist, wie jung war er, aber wahrscheinlich so zwischen 15 und 17, so in der großen Größenordnung. Der Sokrates wahrscheinlich so Mitte 20 bis 30, so. Da gab es so ein Gefälle. Und der Alkibiades wird als ein junger Adliger, ja, also kommt aus einem super Haus, also als junger, und ich lese einfach mal vor, wie der Foucault das zusammengefasst hat. Alkibiades hingegen ist ein ungeduldiger junger Mann, der es gar nicht abwarten kann, die politische Bühne zu betreten und seine Standesvorteile in politisches Handeln umzumünzen. Also wir haben hier so zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, der Adel hatte natürlich durch seinen Bildungsvorsprung, sage ich mal, das heißt, die konnten sich natürlich die guten Lehrer leisten, also die Philosophen oder die Sophisten, als Rhetoriktrainer, als Managementtrainer für ihre Jünglinge, um dann in der Vollversammlung in Athen ihren eigenen Standpunkt, und zwar Standesstandpunkt, also halt der Standpunkt der Großgrundbesitzer, dort besser vor dem Volk vertreten zu können. So. Und Sokrates fragt nun den Alkibiades, und hier beginnt der Teil des Dialogs, den ich genauer untersuchen möchte, sagt also Foucault. Wenn du die Stadt regierst und um sie leiten zu können, musst du es mit zwei Arten von Gegnern aufnehmen. Mit den Feinden der Stadt, das sind die Spartaner, und, was ist der zweite? Gute Frage. Und dann geht es da weiter, dass er sagt, eigentlich hast du da überhaupt keine Chance, weil die Erziehung der Spartaner, also das sind möglich, also es gab zwei Feinde, einmal die Spartaner, und da führt er dann aus, dass also du als aristokratischer Jüngling überhaupt kein Training hast, in dem Sinne, wie auch die Spartaner es hatten. Das heißt, deren ganze Ausbildung war eigentlich so ein Kriegstraining. Und damit waren sie eigentlich kriegstechnisch gesehen den Athenern überlegen. Das führt er da aus. Das heißt, also durch dieses Training entsteht bei den Spartanern Mut und Ausdauer. Und das fehlt dem Alkibiades. Körperliche Ertüchtigung, ja, das bringt so ein bisschen der Sokrates im Zusammenhang mit den Spartanern. Und der zweite äußere Feind waren die Perser. Und die Perser, und das ist jetzt auch interessant, beschreibt der Sokrates in der Form, dass er sagt, dass jeder dieser Prinzen und Könige hatte vier Lehrer. Von einem lernte er, also der Prinz, Weisheit, von einem anderen lernte er die Gerechtigkeit, von einem dritten die Besonnenheit und von einem vierten die Tapferkeit. So, das heißt, auch da gibt es offensichtlich so ein systematisches Training in diesen vier, die dann in das, also bei den Plato Texten dann immer wieder als die vier Arete, also die vier Tugenden auftaucht, ja, also die es dann bis ins Mittelalter durchs Christentum auch dort wieder auftauchen. Und dann bringt er als Vergleich und fragt den Alkibiades, okay, und was war jetzt eigentlich deine Ausbildung, ja? Und wenn ich mir das genauer anschaue, das ist auch interessant, der Alkibiades ist, ich glaube, von seinem Onkel Perikles adoptiert worden. Der Perikles war also ein sehr bekannter Politiker, der also Athen in diesem 5. Jahrhundert eigentlich zur Blüte geführt hat, indem er also diesen also Seebund aufgebaut hat, die ganzen Bundesmitglieder ziemlich ausgeplündert hat. Also die mussten überall ziemlich Tribut zahlen und mit dem Geld ist dann die Architektur von Athen gebaut worden. Das heißt, das ganze Geld ist nach Athen und geflossen und hat dann also sozusagen zur Blüte, zur kulturellen Blüte, müsste man sagen, geführt. So, also der Perikles hat den Alkibiades, weil ich glaube, sein Vater ist in irgendeiner Schlacht gestorben, hat er adoptiert, war, glaube ich, sein Onkel. Und jetzt sagt der Sokrates, der Perikles war aber nicht imstande, seine Söhne zu erziehen. Zwei Söhne hatte er und alle beide waren Taugenichtse. Ja, also die haben es offensichtlich zu nichts gebracht. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter. Und du hast es genauso schlecht getroffen. Ja, weil dein Vormund Perikles hat dich einem alten Sklaven anvertraut, der von überragender Unwissenheit ist und dir nichts beibringen konnte. So. Und dann kommt sozusagen fast der Abschluss. Und du willst in die Politik gehen, du willst die Geschicke der Stadt in die Hand nehmen, obwohl du selbst überhaupt kein Know-how dazu hast. Ja, und das ist die Kurve. Und dann kommt also der Sokrates zu der Conclusio. Also bevor du versuchst, andere zu regieren, musst du dich erstmal selbst regieren. Musst du erstmal selbst beginnen, an dir zu arbeiten, sodass du mit dir selbst einigermaßen im Gleichgewicht bist, um dann sozusagen auch das größere Gleichgewicht in der Polis, sprich in dem Stadtstaat, herstellen zu können. So, das war der Rat für den Alkibiades. Also, und das ist der Begriff, wo Sokrates also diesen Begriff der Sorge für sich selbst eingeführt hat. Oder zumindest bei Plato eingeführt wurde. Das heißt, bevor ich anderen Leuten irgendwelche Ratschläge gebe, ist es erstmal besser, bei mir aufzuräumen, weil ich kann nur das weitergeben, was ich selbst besitze. So wie könnte man das auf Neudeutsch zusammenfassen. Wenn wir bei Alkibiades bleiben, dann ist Alkibiades also erstens eine historische Persönlichkeit und eine vollkommen schillernde Persönlichkeit innerhalb der Athener Geschichte, der also extrem, also heute würde man wahrscheinlich sagen, ein extremer Narzisst war. Das heißt, dem ging es total um äußere Erscheinung. Der war auch also Stratege, also Kriegsherr für die Athener, hat also eine Schlacht, auch also Seeschlachten geschlagen, eine verloren, ist dann nicht nur nach Athen zurückgefahren, weil er Angst hatte, dass er dort vor Gericht kommt, ist dann zeitweise zu den Persern übergelaufen und irgendwie so hin und her, dann wieder zu den Athenern zurück. Also extrem schillernde narzisstische Persönlichkeitsstruktur. Jetzt könnte man bösartigerweise natürlich sagen, okay, der Sokrates hat sein Bestes versucht und es war halt bei der Person nicht wirklich erfolgreich. Ja, wenn wir jetzt aber die anderen Personen durchgehen, also die anderen Schüler, die irgendwie bekannt sind, kriegt man den Eindruck, dass irgendwie bei vielen dieser Schüler irgendwas schiefgelaufen ist. Also das finde ich also so ein interessantes Detail, ja, wenn man das einfach dann mal so historisch anschaut, was ist aus dem eigentlich geworden, dann ist das irgendwie, finde ich, erstmal interessant. Und wir fangen einfach mal an, die einzelnen Leute da durchzugehen. Ich habe das Kapitel, also jetzt hier in meinem Entwurf, habe ich genannt Papa Sokrates und seine Groupies. So, also der erste könnte man sagen, der bekannteste Schüler von Sokrates ist also nicht Alkibiades, sondern Plato, den hatten wir ja schon. Plato selbst, im Unterschied zu Sokrates, der ja aus eher so einer Handwerkertradition kommt, Plato selbst hat zu einer alten, eingesessenen, reichen Adelsfamilie gehört und war also ein ziemlicher Kritiker der Athener-Demokratie. Und man darf nicht vergessen, die Athener-Demokratie war eine, also das höchste Gremium dort war die Vollversammlung also sämtlicher stimmberechtigter Männer. Und im Vergleich zu dem, was sozusagen noch bekannt war in dem Umfeld, war das erstmal ein ziemlicher Fortschritt. Und zwar das andere Modell, was es dort gab, waren entweder Tyrannen, also heute sagt man Autokraten, also Alleinherrscher. Und bei diesen Tyrannen gab es dann zwei Varianten. Die eine, oder Alleinherrscher oder Autokraten, die eine Variante waren die Könige, die sozusagen ihr Amt vererbt bekamen und oft auch so einen überirdischen Impetus hatten, sprich, die entweder selbst Gott waren oder Sprachrohr eines Gottes. Also das waren sogenannte Theokratien, also wie in Persien, wie in Ägypten. Wenn man das noch weiterführt, könnte man sagen, also der chinesische Kaiser, genau das Gleiche, also der Sohn des Himmels, dessen Hauptaufgabe darin bestand, den Himmel und die Erde im Gleichgewicht zu halten. Der japanische Kaiser, das ist jetzt 1000 Jahre später, aber trotzdem interessant, der Sohn von der Sonnengöttin, der genau sozusagen auch übergöttlich ist, oder nicht übergöttlich, übermenschlich, also göttlich. Der Dalai Lama in Tibet, nochmal 1000 Jahre später, der eine Manifestation des Bodhisattva für Mitgefühl ist, sein soll. Also wir haben viele, oder ja, also in Europa ist es halt der Vatikan beziehungsweise der Papst, der von sich behauptet, also das Sprachrohr Gottes zu sein, wie auch immer. Also wir haben viele Modelle, wo Herrscher behauptet haben, entweder Gott zu sein oder ein Gott oder vergöttlicht wurden, also wie auch also die Kaiser im Römischen Reich zum Beispiel, oder wo Herrscher behauptet haben, im Namen des Gottes, also von Gottes Gnaden zu regieren, was ja auch eine ziemliche überirdische Geschichte sein könnte, sollte, müsste. Anyway. Und insofern, und in diesem Umfeld, sage ich jetzt mal, ja, wobei das war jetzt nicht ganz historisch, aber es zeigt so ein bisschen, wie weit diese Ideen gehen, ist natürlich ein Staatsgefüge, was sich vollkommen von der Religion in der Weise abgelöst hat, dass es erstens gar keine fixe Priesterkaste gibt, so wie in anderen Staatsgefügen, die also mächtigen Einfluss auf die Regierung haben, sondern es gibt lokale Heiligtümer, die von einzelnen Familien verwaltet werden, die natürlich versuchen, politischen Einfluss zu haben, aber es ist keine Kaste in dem Sinne, wie es in anderen Staatsgefügen war. Und da war eigentlich das demokratische, in Anführungszeichen, Modell in Athen erstmal ein mächtiger Schritt weg von allen theokratischen Systemen. Das darf man also nicht unterschätzen, finde ich. Was ja sozusagen dann in unmittelbarer Linie mit einigen Ausschlägen im Mittelalter in das heutige, unser heutiges Staatsgefüge geführt hat, sprich die Trennung zwischen Staat und Kirche. Das hat es sozusagen schon bei den Griechen gegeben. Und das war im Vergleich zu den anderen Staatsgefügen, die es zeitgleich bei den Griechen gab, erstmal ein mächtiger Fortschritt. Na gut, kommen wir zu Plato zurück. Also er gilt einmal in seinen Texten als Kritiker dieser Volksdemokratie oder Basisdemokratie, müsste man sagen, mit dem Argument, was er auch dem Sokrates in den Mund legt, ist, dass
Also wenn diese Vollversammlung, das waren mehrere tausend Leute, wenn die über jedes Ding entscheiden, dann sind da viele Leute dabei, die eigentlich keine Ahnung von dem jeweiligen Gegenstand haben. Und wenn die dann noch, und wenn dann die einzelnen Beamtenjobs per Los also bestimmt werden, geht es da auch nicht um Qualifikation, sondern das ist dann ein Zufallsprinzip und dann haben halt irgendwelche Leute irgendeinen Job, von dem sie wenig Ahnung haben. Die einzige Ausnahme im Athener Staatsgefüge, die Positionen, die nicht per Los bestimmt wurden, das waren die Strategen, also die, es gab 10 Generäle, müsste man sagen, und die wurden gewählt, weil da haben die Athener sehr wohl gecheckt, okay, die brauchen ein bisschen Know-how, da kann man nicht irgendjemanden nehmen. Aber alle anderen Positionen sind jährlich rotiert in der Regel und hat jeder Athener Mann einnehmen können. Und auch die Gerichtsprozesse sind so gelaufen, das heißt, dort sind auch die, bei dem Prozess von Sokrates waren um die 500 Richter und die sind alle per Los bestimmt worden. Also waren keine hauptberuflichen Richter, sondern Normalleute und ja. Und das hat, hat Sokrates im Sinne von Plato oder umgekehrt kritisiert. Und sie waren eigentlich, also die Tendenz ging eher dahin, dass sie Anhänger von einer Oligarchie waren. Das heißt also, dass die, die wirklich Ahnung haben, und das waren dann in ihren Augen die Reichen, dass die eigentlich die Macht und die Entscheidungen treffen sollten oder mehr oder weniger. Das wird jetzt in den Texten nicht ganz so klar, aber in dem Buch, was Plato über den Staat geschrieben hat, ja, er hat ein dickes Buch geschrieben, also eigentlich zwei, das zweite Buch sind die Gesetze, wo er so einen Idealstaat beschreibt und der ist extrem autoritär. Das heißt, da gibt es diese Idee, dass der oberste Herrscher sollte ein Philosoph sein oder ein König, der philosophisch gebildet ist. Und dann gibt es da verschiedene Gruppen, ja, also dann gibt es also die Wächter, nannte er die, die also sozusagen die militärische Macht bildeten, einerseits nach außen, einerseits nach innen. Und dann gab es die Dienenden, und das war eigentlich der Rest des Volkes. Und ja, wie gesagt, extrem autoritär. So, persönlich ist, so, ist der Plato, ich glaube, dreimal zu einem Tyrannen Dionysos nach Sizilien gefahren und hat versucht, den bzw. auch seinen Sohn, seinen Nachfolger, von diesen Staatsfantasien von Plato zu überzeugen, dass er sein eigenes Staatsgefüge so baut. Das heißt also, er hat bei einem Tyrannen versucht, ein autoritäres System irgendwie nach seinem Sinn einzuführen. Das hat nicht so richtig geklappt. Irgendwann ist der Plato diesem Tyrannen ziemlich auf die Nerven gegangen. Und der, das weiß man jetzt nicht ganz genau, wie das gelaufen ist, aber einige Texte sagen, dass ein Berater, das war ein Spartaner des Tyrannen, ja, der dann gemeinsam mit dem Plato, sozusagen als der Plato wieder zurückgefahren ist nach Athen, hat er, dieser Spartaner, von diesem Tyrannen den Auftrag bekommen, den Plato beim nächsten Sklavenmarkt zu verkaufen. Das hat er dann gemacht und dann war der Plato sozusagen auf der anderen Seite, also nicht mehr auf der Sonnenseite, sondern auf der dunklen Seite als Sklave und wurde dann auf einem Sklavenmarkt glücklicherweise, jetzt weiß ich nicht, ob von einem Athener oder von jemandem, der den Plato kannte, freigekauft und so ist er dann wieder nach Athen gekommen. Aber es zeigt so ein bisschen diese Mentalität offensichtlich, die bei Plato mitspielt. Also zusammengefasst könnte man sagen, die eigene Sozialisation als Großgrundbesitzer hat natürlich auch sein philosophisches Denken und seine Staatsfantasien sehr stark beeinflusst. Also nicht so richtig basisdemokratisch.
Alcibiades habe ich schon gesagt, dass der also einer der schillerndsten war. Dann gibt es also Xenophon, den habe ich auch schon mal erwähnt. Das war der, ist die andere Person, wo also noch Texte über Sokrates überliefert sind. Der war auch anders als Alcibiades, kommt er eher bodenständig rüber, aber war ein Söldner, ist dann sozusagen als Söldner, also hat für die Perser gekämpft, ist dann mit seinen 10.000 Leuten, musste sich wieder durchschlagen und hat dann also mit den Spartanern gegen die Perser gekämpft und hat dann als Belohnung einen Gutshof von den Perser, von den Spartanern bekommen und in den letzten Lebensjahren ist er dann wieder nach Athen zurückgekommen. Also der ist auch nicht wirklich, zumindest in unserem Ideal, ja, gutes Leben. Das hat für den bedeutet, als Söldner durch die Gegend zu marschieren und andere Menschen umzubringen, auszurauben und zu vergewaltigen. Und zu versklaven natürlich. Okay. Also das war, finde ich, auch nicht so der Optimale. Dann gibt es noch einen, den nehme ich vielleicht als Ende noch rein, weil der ist extrem spannend. Kritias kommt also auch in den Dialogen mit von Plato mit Sokrates vor. Und der ist verwandt mit Plato. Und der Kritias, es gab also nach dem Krieg, Peloponnesischen Krieg, als die Athener gegen die Spartaner verloren haben, gab es in Athen einen Putsch, und zwar der Putsch der 30 Tyrannen, so hieß der, oder die 30 Tyrannen. Und der Kritias war der Anführer dieser Tyrannen und die haben versucht, ein oligarchisches System wieder einzuführen, sprich die Basisdemokratie abzuschaffen und haben also ziemlich viele Athener abgeschlachtet, umgebracht und die Ausländer sozusagen auch umgebracht, um denen ihr Vermögen einzukassieren, um die Spartaner, die sie da unterstützt haben, diese spartanische Garnison zu bezahlen zu können. Also auch ganz grauslich eigentlich, also auch nicht so richtig das Idealbild eines Philosophen, so wie wir uns das vorstellen. Der ist dann irgendwann, also nach ein paar Monaten, nach dieser Tyrannei der 30, haben sich dann also die Athener, gab es einen Aufstand und die haben also dann diese Putschisten, also die sind teilweise geflohen, der Kritias ist also im Kampf gestorben, aber so die Athener sind dann wieder zurück zur Basisdemokratie gekommen. So, also das zeigt, ja, und vielleicht schließe ich mit einem positiven Beispiel ab. So, das ist Antisthenes und Antisthenes ist deswegen interessant, weil er war kein reiner Athener. Das heißt, er war sozusagen, hatte schon so ein bisschen ein Handicap, weil seine Mutter, das weiß man jetzt auch nicht ganz genau, aber die Quellen sagen, dass sie eine Sklavin war, also Thrakier. Und er sozusagen ein Mischblut und dadurch gar nicht die Athener Vollbürgerschaft bekommen hat, sondern irgendwie so ein Ausländer, so ein Outsider war. Und das Interessante ist, er hat dann gemeinsam mit Diogenes also eine eigene philosophische Richtung begründet, die Kyniker, so nannten die sich. Und man sagt, dass die Kyniker, die haben, also zu denen werden wir dann noch kommen, aber die haben eigentlich dieses Ideal der Bedürfnislosigkeit, sprich, dass ich zu meinem inneren Glück keine äußeren Reichtümer brauche und auch keinen Großgrundbesitz und auch keine Macht, sondern dass ich wirklich mit einfachsten Mitteln lebe und meine ganze Energie auf meine eigene spirituelle Entwicklung also benutze. Das haben die am meisten umgesetzt, also in ihrer Lebensweise. Also das Beispiel von Diogenes von Sinope ist der Typ, der in der Tonne gelebt hat und sozusagen überhaupt keinen eigenen Besitz hatte. Teilweise als Bettler haben sie gelebt.
Und der zweite Aspekt ist, die sind den Leuten auch ziemlich auf die Nerven gegangen, indem sie also öffentlich diese ganzen verwirrten Leute eigentlich offensiv angegriffen haben. Also vielleicht noch einen Zacken schärfer als Sokrates, aber auch sie haben also versucht, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sie auf einem vollkommen falschen Trip sind, dass sie also mit ihrer Versuch über Reichtum, Macht und Ruhm zu inneren Zufriedenheit zu kommen, dass das der falsche Weg ist. Und insofern ist Antisthenes, also jetzt aus meiner persönlichen Perspektive, der Schüler von Sokrates, der und das ist auch noch witzig oder interessant, der Antisthenes hat sich immer über den Plato, der jünger war, lustig gemacht, dass der Plato so egozentrisch ist und so aufgeblasen herumtut und so. Und der Antisthenes war halt eher der Bodenständige, der also das, die Grundidee von Sokrates, sagt man, mehr gelebt hat als Plato, der eigentlich der Bekanntere geworden ist. Und auch die Parallele zum Buddhismus ist auffällig, dass also auch der historische Buddha ja versucht hat, ein sehr reduziertes Leben in Bezug auf Besitz zu leben. Das heißt also, dass sie wirklich auch von der Unterstützung ihrer Anhänger, also von Spenden gelebt haben und selbst überhaupt keinen Besitz hatten, außer vielleicht zwei Roben, eine Essschale und also das Notwendigste. Und das ist so eine ähnliche Parallele, wie es auch dann bei den Kynikern ist. Also auch da ist das äußere Prunk und Reichtum nicht zur inneren Zufriedenheit führt, haben die buddhistischen Mönche versucht, in der Weise umzusetzen durch ihr Mönchtum und die Kyniker in einer sehr ähnlichen Lebenshaltung. Und damit beschließe ich das heutige Thema. Danke.